begrüße euch, ich begrüße Sie recht herzlich zum 5. GEW-Podcast. Heute soll es um die Studierenden gehen. Wie leben die so? Wie finanzieren sie ihr Studium? Wie geht es den Leuten an den Universitäten? Mit mir zusammen hier ist Carla Neckermann, eine Studierendenvertreterin, auch in der GEW bekannt als Engagierte, und Marco Abbe, der Geschäftsführer des Studierendenwerks hier in Stuttgart. Zum Einstieg vielleicht, Carla, an dich die Frage, was studierst du und wie ging es dir so die letzte Zeit mit deinem Studium?
Ja, hi, danke, dass ich hier dabei sein darf. Genau, ich bin Carla, ich komme ursprünglich aus Stuttgart, habe aber Politik und Verwaltungswissenschaft studiert an der Universität Konstanz und habe da tatsächlich im März meine Bachelorarbeit abgegeben, genau, und wohne auch schon seit einem halben Jahr in Hamburg und bin da bei einer Bundestagsabgeordneten, arbeite dort und bin aber weiterhin auch bei der GEW Baden-Württemberg aktiv.
Marco, ich hatte ja eben schon gesagt, Geschäftsführer, wie wird man denn Geschäftsführer eines Studierendenwerks? Es ist ja kein Ausbildungsberuf, kein Studium. Wie wird man das?
Man arbeitet sich klassisch hoch. Ich bin seit 15 Jahren jetzt in der Studierendenwerkswelt und jetzt seit 2,5 Jahren Geschäftsführer hier in Stuttgart. Das Studierendenwerk Stuttgart, vielleicht zur Orientierung, hat 400 Mitarbeitende, betreut knapp 60.000 Studierende an insgesamt 15 Hochschulen in der Region Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und Horb.
Eine ganze Menge, was ihr da bewältigt. Ich möchte zu Beginn mit euch beiden gerne auf die letzten 2,5 Jahre zurückblicken. Die Corona-Pandemie hat uns alle geprägt, hat das Bildungswesen stark beeinflusst. Carla, wie war das denn bei dir und vielleicht auch bei deinen Mitstudierenden? Wie habt ihr die Corona-Pandemie erlebt, bewältigt oder vielleicht auch nicht bewältigt?
Ja, ich kann von mir persönlich sagen, dass ich, glaube ich, recht gut durch die Corona-Pandemie gekommen bin, weil ich ein erstes Präsenzsemester hatte und da irgendwie dann auch FreundInnen kennengelernt habe und einfach ein soziales Umfeld hatte. Seitdem habe ich dann quasi weiter aber online studiert, konnte aber tatsächlich ins Auslandssemester gehen und auch mein Praxissemester machen. Also ich hatte so ein bisschen Glück einfach, würde ich sagen. Das hatten aber definitiv nicht alle. Also ich kenne auf jeden Fall auch Studierende, die sich sehr einsam gefühlt haben, bei denen zum Beispiel dann die FreundInnen irgendwie wieder nach Hause gezogen sind, weil sie sich's nicht leisten konnten, weiterhin alleine zu wohnen, apropos sich leisten können. Es gibt, glaube ich, schon auch Studierende, die zum Beispiel ihren Job verloren haben, weil da ja viele auch in der Gastronomie arbeiten. Also es ist einfach alles nicht so einfach gewesen. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Format online lernen und sich selber disziplinieren müssen, um die ganzen Vorlesungen zu gucken, Seminare zu besuchen, definitiv nicht für alle was ist. Und dadurch auch Leute, die ich kenne, zum Beispiel länger für ihr Studium gebraucht haben.
Ja, Marco, das Studierendenwerk, ich habe mir mal zwei Beispiele rausgesucht, die ich dich auf Corona hin gerne näher befragen würde. Das eine, die Wohnsituation. Wie hat sich das, die Arbeit bei euch da verändert? Wurden weniger Wohnungen nachgefragt? Das wäre so der eine Bereich, der Wohnbereich. Und das zweite auf eurer Homepage ist auch sehr schön dargestellt, dass ihr Beratungs- und Unterstützungsbedarf für die Studierenden, auch psychosoziale Hilfen und solche Dinge anbietet. Das hat sicher während der Pandemie auch eine andere Rolle gespielt als davor und vielleicht auch jetzt inzwischen.
Also ich kann Carla nur bestätigen, es gab deutliche Einschnitte für das studentische Leben. In den Wohnanlagen war es so, dass unter Corona ja Abstandsgebot, Isolationspflicht und so weiter das studentische Leben nicht nur im Studium, sondern auch auf den Wohnanlagen extrem beeinträchtigt hat. Am Ende ist es so gewesen, dass viele Studierende gar nicht vor Ort dann mehr gewohnt haben, sondern bei einer kompletten Online-Lehre nach Hause gezogen sind. Diejenigen, die noch hier waren, die sind letztlich früh aufgestanden, haben sich umgedreht an der Bettkante, haben dann Online-Seminare absolviert, haben sich abends wieder umgedreht und haben sich hingelegt. Wir haben es deutlich gemerkt, als dann die ganzen Abstandsgebote gefallen sind, dass letztlich einiges an Partys nachzuholen war. Wir hatten die höchste Zahl an Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft, als es dann wieder losging. Also wurde richtig was aufgearbeitet. Aber für die Studis war das eine richtig schwere Zeit, diese drei Pandemiesemester. Und das hat sich auch in den Beratungsangeboten von uns niedergeschlagen. Wir bieten ja neben einer Rechtsberatung und einer Sozialberatung auch eine psychotherapeutische Beratung an, wo wir beraten und nicht therapieren wollen. Also wir wollen frühzeitig einsteigen Und die Nachfrage dort ist extrem gestiegen, so dass wir letztlich auch die Ressourcen bei uns aufgebaut haben. Also wir haben mehr Berater jetzt bei uns beschäftigt, werden auch unterstützt vom Wissenschaftsministerium. Haben unter Corona Abstandsgebot letztlich auch zwar versucht mit Luftreiniger, mit Maske, versucht präsent zu beraten. Wenn man aber die Mimik nicht sieht hinter der Maske, ist es für einen Therapeuten schwierig, auf den Klienten einzugehen. Deswegen wurde auch viel online beraten. Das haben wir jetzt auch beibehalten, sind aber wirklich froh, dass wir viel präsente Beratung, wird auch viel mehr nachgefragt, präsente Beratung als Online-Beratung jetzt anbieten können.
Ja, als Gewerkschafterin interessiert mich natürlich auch, wie war das denn zum Beispiel jetzt mit den Beschäftigten, die in den Mensen tätig waren? Waren die Mensen auf? Hattet ihr Kurzarbeit oder wie lief das da?
Also wir haben in den Anfängen von Corona versucht, mit Speisen zum Abholen Angebote zu formulieren, wo man letztlich auch als Studie oder Bedienstete der Hochschule sich noch etwas holen kann. Da aber die Studis sehr umfangreich eben halt in der Wohnanlage oder zu Hause waren, die Bediensteten auch im Homeoffice, war da relativ geringe Nachfrage. Das hat im Ergebnis dazu geführt, dass wir zahlreiche Einrichtungen schließen mussten. Und wir haben dann Kurzarbeit eingeführt, haben die sehr umfangreich aufgestockt, das Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten, und konnten dadurch letztlich auch alle Beschäftigten in der Hochschulgastronomie halten. Einige haben sich umorientiert, weil es trotz Kurzarbeitergeld und der Absicherung dadurch eben einfach auch eine Belastung ist, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen und keine Beschäftigung zu haben. Wir haben dann versucht, die Teams immer wechselnd reinzuholen, da wo wir geöffnet hatten. Aber es war für alle Beschäftigten wirklich eine schwere Zeit.
Sind wir gemeinsam froh, dass wir diese Zeiten erstmal hinter uns haben, auch wenn aus deinem Beitrag jetzt durchaus durchschien, dass die Folgen noch nicht alle bewältigt sind. Wir haben inzwischen andere Herausforderungen, wie man so schön sagt. Ich nenne jetzt nur mal die Inflation. Die Preissteigerung ist natürlich auch für Studierende ein Thema. Und wir sind hier in Stuttgart, da ist insbesondere auch das Thema bezahlbarer Wohnung nochmal eine andere Frage als an vielen anderen Städten. Carla, wie ist das im Moment jetzt? Was hörst du aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wie die Wohnungssituation für Studierende im Moment ist? Ist es sehr schwer? Ist es bezahlbar? Hat sich da seit Corona oder jetzt auch was verändert?
Ja, schwer wie immer, würde ich sagen. Ich glaube, eine Wohnung finden und eine bezahlbare Wohnung finden war auch die letzten Jahre schon nicht leicht. Auch Konstanz ist ja tatsächlich eine der teuersten Studierendenstädte Deutschlands. Da kostet momentan ein Zimmer durchschnittlich 440 Euro. Und tatsächlich vor ein paar Jahren waren es noch fast 100 Euro weniger mit 350 Euro. Und jetzt momentan in Hamburg brauche ich, glaube ich, auch gar nicht anfangen. Da ist die Durchschnittsmiete für ein Studizimmer 660 Euro. Und da muss man natürlich auch immer noch sehen, das schlägt natürlich bei Studierenden einfach viel mehr zu Buche, weil ich zum Beispiel auch einfach nicht so viel Geld verdiene. Und da ist das dann irgendwie die Hälfte oder mehr meines Einkommens. Und das ist natürlich total problematisch. Einfach, glaube ich, auch ist der Wohnungsmarkt nie, ich habe es auch mitbekommen, als ich angefangen habe zu studieren in Konstanz, dass teilweise Leute dann gecampt haben, weil das Semester angefangen hat und sie keine Wohnung gefunden haben und auch keinen Platz im Studiwohnheim gekriegt haben. Und ja, solche Späße macht man dann irgendwie mit. Und es ist natürlich im Endeffekt in der Realität gar nicht witzig. Genau, und ich glaube, da ist es völlig klar, dass wir irgendwie Neubauten brauchen, um den Wohnungsmarkt zu entspannen und auch die Städte, den Studierendenwerken Grundstücke zur Verfügung stellen müssen. Also es ist einfach super, super angespannt und immer überhaupt nicht einfach, ja.
Ja, Marco, wie ist es denn jetzt hier in Stuttgart? Wie ist da die Lage gerade?
Leider nicht besser. Das Studierendenwerk bietet knapp 6.000 Bettplätze an, 60.000 Studierende, also für jeden Zehnten haben wir ein Zimmer. Es gibt noch ein paar private Wohnraumanbieter. Im Durchschnitt Baden-Württemberg-weit landet man bei ca. 14% Bettplatzquote. Also für 14% der Studierenden gibt es ein Bett in einer WG oder in einem Einzelapartment, in einem Doppelapartment, je nach Wohnanlage. Auch das Studierendenwerk Stuttgart hat die Preise anheben müssen letztes Jahr. Wir haben um 30 Euro die Mieten durchschnittlich erhöhen müssen, weil wir einfach mit den Energiekostensteigerungen schauen mussten, dass wir irgendwie das Ganze in Ausgleich bringen. Wir sind jetzt durchschnittlich, wenn wir das über alle Bettplätze sehen, bei ca. 340 Euro Durchschnittsmiete in Stuttgart, wobei man sagen muss, es fängt niedrig an und das geht dann auch deutlich höher, je nach Größe des und Einzelapartment, also das sind dann auch mal über 500 Euro, sind aber auch in Einzelfällen unter 300 Euro noch. Wenn wir heute bauen, wir haben jetzt Anfang Mai gerade eine neue Wohnanlage in Ludwigsburg eröffnet, die noch vor Corona projektiert und beauftragt wurde. Dort starten wir aktuell mit 440 Euro Warmmiete. Wenn wir heute neu bauen, alle wissen es, die Baupreise sind extrem gestiegen. Die Fremdkapitalzinsen, also Hypothekendarlehen, sind extrem gestiegen. Und die KfW-Fördermittel sind extrem zusammengestrichen worden letztes Jahr. Also eigentlich alles zu den Ungunsten, wenn man heute bauen will. Wenn wir heute bauen, mit der aktuell öffentlichen Förderung, landen wir bei über 800 Euro Warmmiete. Deswegen bauen wir gerade nicht, weil einfach das niemand, das ist keine soziale Miete, also die Rolle des Studierendenwerks, günstigen Wohnraum anzubieten, Chancengleichheit im Studium auch zu ermöglichen, ist mit 800 Euro Warmmiete einfach nicht gegeben. Wir kriegen vielleicht zur Orientierung, wir kriegen 8000 Euro Förderung pro Bettplatz, den wir schaffen. Wir bauen aber für über 100.000 Euro pro Bettplatz. Müssen denen, weil wir im Studierendenwerk Stuttgart nicht genug Liquidität haben, wir müssen es komplett fremdfinanzieren, und bei um die 4% Fremdkapitalzinsen mittlerweile kommen dann eben diese genannten 800 Euro plus raus. Die Bundespolitik ist dran. Die Bundesministerin Frau Geiwitz hat eine halbe Milliarde für junges Wohnen ins Schaufenster gestellt. Die Bundesländer übersetzen das viele noch in individuelle Maßnahmen. In Baden-Württemberg sind wir auch gerade dran. Für das studentische Wohnen sollen 32 Millionen daraus dann zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist für uns noch nicht abschließend klar, wie viel Förderung pro Bettplatz da rauskommen wird. Auf jeden Fall erstmal gute Signale. Die Förderung soll zuwachsen, wobei das jetzt wirklich ein Thema ist für 2023. Ob das verlängert wird, wie das verlängert wird, ob es uns wirklich abschließend helfen wird, das ist noch abzuwarten.
Und ist Neubau die einzige Möglichkeit für euch, neuen Wohnraum zu schaffen? Oder könnt ihr euch zum Beispiel an Projekte hängen von Investoren in der Stadt?
Also wir in Stuttgart bewirtschaften circa die Hälfte der Bettplätze im Eigentum, der Rest ist angemietet. Und das Problem bei den Investorenobjekten ist, deswegen heißt es ja auch Investor, die wollen damit eine Rendite erwirtschaften. Und die Anlagen, die wir im Eigentum haben, die können wir günstiger anbieten als die Objekte, die wir angemietet haben von Investoren. Deswegen ist es für uns aktuell kein sinnvolles Thema, da noch irgendwo anzumieten, weil das wird alles teurer. Wir merken das auch bei den angemieteten Häusern, da wo die Mietverträge auslaufen, eine Nachverhandlung oder eine Neuverhandlung ansteht, da werden höhere, deutlich höhere Mieten von uns gefordert, als das früher der Fall war. Deswegen streben wir tatsächlich an, mehr Eigentum zu schaffen.
Carla, wie ist es denn heute so bei den Studierenden? Ist es überhaupt noch attraktiv, in einem Studentenwohnheim zu wohnen? Also ich denke, so früher, als ich studiert habe in den 90er Jahren, da war das relativ normal und auch oftmals die erste Wohnung, nachdem man zu Hause ausgezogen ist. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten wird ja viel über Individualisierung und die gesteigerten Ansprüche gesprochen. Zeigt sich das bei der Wohnungssuche, bei der Art, welche Wohnungen Studierende gut finden?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass es für viele Studis so ein bisschen gut ist als erste Anlaufstelle, wenn sie ausziehen, weil man da irgendwie günstiger Wohnraum findet und vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ich kenne aber viele von meinen Freundinnen, die dann auch gesagt haben, quasi sie sind jetzt vor Ort, aber sie suchen dann auch was anderes, quasi was Privates. Ich glaube, also ich kann nur von Konstanz natürlich sprechen, da sind viele Wohnheime vielleicht auch nicht so schön und da ist dann irgendwie, ach, du hast aber einen hässlichen Boden und den Schrank finde ich aber gar nicht schön. Und klar, also ich kenne zum Beispiel dann halt auch Fälle, wo so eine WG zusammengestellt wurde, also weil man sich das ja nicht aussuchen kann, mit wem man da dann zusammenwohnt in dem Studi-Wohnheim und die haben sich einfach gar nicht verstanden zum Beispiel. Also das sind irgendwie auch dann so ein bisschen, es ist halt, ja, wie du sagst, nicht so individualistisch, da in einem Wohnheim zu wohnen. Zumindest bei uns war das so. Und deswegen kenne ich einige, die das so als erste Anlaufstelle nehmen und dann aber gerne auch wieder irgendwann ausziehen. Wobei man natürlich schon sagen muss, es ist einfach so, dass viele Wohnheime total super gelegen sind, dass man da eben einfach günstiger Wohnraum bekommt als privat. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie verpönt ist, in einem Studi-Wohnheim zu wohnen oder so. Also das auf jeden Fall gar nicht. Und da gibt es auf jeden Fall auch immer gute Partys in so Studi-Wohnheimen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Gibt es denn da Zahlen, Marco, wie viele Studierende tatsächlich bis zum Ende ihres zumindest Grundstudiums im Wohnheim wohnen bleiben? Oder wie stark ist da die Fluktuation?
Also vielleicht erst nochmal zu den Wohnformen kurz darauf einzugehen. Mhm. Also tatsächlich ist es ja so, dass viele Studis nach der Schule zum Beginn des Studiums das erste Mal selbstständig auf eigenen Füßen stehen. Kommen aus dem beschützten Elternhaushalt, 60% in etwa kommen in eine andere Studienstadt, brauchen eine Wohnung, Dach über den Kopf. Und die Frage ist, wie findest du da Anschluss? Natürlich ist es schön, behütet in einem Einzelapartment zu sein, Tür hinter sich zuzuziehen. Tatsächlich, die Netzwerke schaffst du aber eher in einer WG. Und deswegen sind wir in Stuttgart tatsächlich auf dem Weg, dass wir eigentlich WGs pushen, also weil die Vernetzung der Studis da am besten funktioniert. Ich kann Carla nur unterstützen oder bestätigen. Es ist so, dass viele Erstis, also Erstsemester bei uns in die WGs, in die Wohnanlagen kommen, sich dort orientieren, Netzwerke schaffen und dann letztlich sich irgendwo auf dem privaten Markt später auf selbst eine Bleibe suchen. Wir haben eine Höchstmietdauer von 6 Semestern. Das ist das Grundstudium oder das ist Bachelorstudium. Häufig. Man kann über eines von unseren zahlreichen Tutorien, dort engagieren sich Studis für ihre Wohnanlage, für Fahrradwerkstatt beispielsweise, kann man eine Wohnzeitverlängerung sich erarbeiten sozusagen. Und also diese 6 Semester reichen üblicherweise aus, um auf dem privaten Markt einen Bettplatz zu finden. Um es nochmal zu übersetzen, wir haben eine durchschnittliche Wohndauer auf den Wohnanlagen von ca. 18 Monaten, also 3 Semester. Wir bieten 6 Semester am Vertrag an. Durchschnittlich über alle 6.000 Bettplätze wird 3 Semester drin gelebt, weil man sich vielleicht etwas anderes dann sucht. Es kann aber auch ein Umzug in den Wohnanlagen tatsächlich stattfinden, weil man einfach sagt, ein anderes Objekt ist einfach schöner oder da sind meine Freunde halt untergebracht.
Ja, die Vorteile eines Studierendenwohnheims habt ihr sehr gut dargestellt. Ich würde jetzt gerne auf den zweiten Themenblock, das Liebegeld, kommen. Marco hat eben angesprochen, dass auch die BAföG-Anträge durch das Studierendenwerk bearbeitet werden. Marco, wie hoch ist denn der Anteil der Studierenden, die überhaupt einen BAföG-Antrag noch stellen? Also ich sage deswegen noch, weil ich so im Kopf habe, dass diese Zahl sehr gering ist, aber ich wüsste jetzt gar nicht eigentlich, wie hoch der Anteil tatsächlich ist.
Bist du leider komplett richtig unterwegs. 15% der Studierenden stellen einen BAföG-Antrag.
So wenig?
So wenig.
Boah.
Und das trotz der BAföG-Novelle im letzten Jahr.
Das ist echt heftig, finde ich, weil es soll ja eigentlich, du hattest vorhin schon Gerechtigkeit und vor allem Förderung Benachteiligter so gestreift. Und wenn ich mich recht erinnere, soll das Bildungsausbildungsförderungsgesetz genau das leisten. Das klappt dann aber nicht so richtig. Oder sind die Eltern der Studierenden heutzutage so reich, dass nur ganz wenige noch BAföG brauchen?
Also tatsächlich werden zwischen 5-10% der BAföG-Anträge müssen wir negativ bescheiden. Also sie werden abgelehnt. Du bekommst keinen BAföG. Die anderen über 90% der Antragstellenden kriegen das BAföG bewilligt. Um es nochmal einzuordnen, wir haben im letzten Jahr knapp 9.000 Anträge bearbeitet. Die Gründe sind tatsächlich nicht so abschließend bekannt, warum nur 15% der Studis einen Antrag stellen auf BAföG. Das ist zum einen ein Riesenaufwand, Papiertiger. Seit letztem Jahr geht das auch elektronisch, aber trotzdem, eigentlich ist es bisher war es eine Papierflut. Nicht nur für die Antragstellenden, auch für diejenigen, die es bearbeiten müssen. Das ist ein Grund. Teilweise ist den Studis zu viel Aufwand, haben wir die Wahrnehmung. Teilweise ist es auch unbekannt. Man kann mittlerweile 934 Euro BAföG, das ist der Maximalsatz, bekommen pro Monat, inklusive 360 Euro Wohnpauschale. Das ist nicht wenig Geld. Aber die Zahlen sind seit Jahren rückläufig. Letztes Jahr mit der Novelle gab es nochmal eine leichte Steigerung, aber seit Jahren gehen die Antragszahlen zurück. Ist tatsächlich so.
Carla, ich will jetzt mal die GEW-Position und die Studierendenarbeit der GEW hier einfließen lassen und dich fragen, wie siehst du das, wie seht ihr als Studierende, auch die in der GEW Engagierten, aber natürlich gerne auch außerhalb, das Thema BAföG? Ist das ein Thema, das es eigentlich nicht ausreicht und dass es auch für eine doch recht kleine Gruppe der Studierenden nur eine finanzielle Unterstützung ist?
Ja,
und
voll.
Wie kann man das vor allem verbessern?
Mhm. Also ich glaube, man braucht sich gar nicht so arg wundern, dass so wenige Leute einen BAföG-Antrag stellen, weil wie du auch schon gesagt hast, ist es einfach total viel Aufwand. Und ich persönlich kenne das von Leuten in meinem Umfeld, dass es einfach wahnsinnig viel Zeit frisst. Also allein diesen Erstantrag natürlich zu stellen und wenn man das dann bewilligt bekommt, dann muss man da aber super oft dann eben quasi die Folgeanträge stellen. Ich kenne das von Leuten tatsächlich, die einfach total drauf angewiesen sind und dann fehlt aber bei jedem Antrag immer irgendwas. Also ich glaube, es gibt nie vollständige Anträge und ich kenne auch Leute, die sich dann zum Beispiel Geld leihen müssen von irgendwie Geschwistern oder Eltern, weil das BAföG tatsächlich monatelang nicht kommt, was natürlich total viel Unsicherheit auch für die Leute mit sich bringt. Oder wenn man dann zum Beispiel das Auslandssemester macht, dann wechselt wieder die Ansprechperson beim BAföG-Amt. Wenn man ins Praxissemester geht, ist die nächste Ansprechperson, die dann wieder keine Ahnung von der Vorgeschichte hat. Also man muss sich ständig irgendwie neu erklären. Und für viele Menschen ist es, glaube ich, natürlich eine Art Hilfe. Also sie können dadurch überhaupt ihr Studium finanzieren. Aber es ist auch einfach super anspruchsvoll. Und was man auch erwähnen muss, ist, dass man ja schon einfach mit einem Schuldenberg dann ins Berufsleben startet. Also gerade wenn man den Höchstsatz kriegt, muss man ja am Ende trotzdem den Darlehensanteil von 50% zurückzahlen. Und das ist auch eine Hürde für viele Menschen, ja, zu wissen, dass sie mit Schulden eben da dann am Ende dastehen. Deswegen glaube ich, damit BAföG wirklich ein zentrales Instrument für Bildungsgerechtigkeit ist, wie es es eigentlich sein sollte, müsste man eben dafür sorgen, dass zum Beispiel die Freibeträge der Eltern erhöht werden, dass auch natürlich die Bedarfssätze erhöht werden. Und langfristig fordert die GEW und fordern viele andere natürlich auch ein elternunabhängiges BAföG. Und klar, es gab diese Novelle im letzten Jahr, aber irgendwie so richtig ausgereicht hat die, glaube ich.
Ja, die ist ja komplett nicht durch die Inflation aufgezehrt worden.
Genau.
Also wir haben Bedarfssätze und so weiter, wurde ja alles angehoben, aber BAföG um 5% gestiegen bei einer Inflation, die deutlich größer war. Es war ja, also wäre die Inflation nicht erfolgt, wäre das gut gewesen. Dann war es ein deutlicher Quantensprung zu früheren Anhebungen. Aber jetzt mit dem, was seit letztem Jahr alles passiert ist, ist es eigentlich schon längst wieder verpufft.
Voll.
Und wir sind wieder an dem Punkt, wo es darum geht, eine erneute BAföG-Novelle vorzubereiten und üblicherweise dauert das einfach viel zu lange.
Ja, und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass auch diese Novellen letztendlich nur eine Art Herumdoktern am bestehenden, genau, Zustand ist und das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eine grundlegende Reform, die eben notwendig wäre, die aber momentan irgendwie noch nicht so ganz in Aussicht ist.
Ist denn der Inflationsausgleich inzwischen auf den Konten der Studierenden gelandet? Da konnte man ja einiges Unsägliches in der Zeitung darüber lesen.
Ja, also ich habe, glaube ich, so 2 Wochen jeden Tag versucht, es zu beantragen. Jedes Mal ist die Seite zusammengebrochen gewesen.
Die Energiepreispauschale, die im September letzten Jahres angekündigt, ja, wurde, meint ihr?
Genau. Aber sie ist, bei mir ist sie angekommen.
Immerhin.
Ist da, ja.
Ja, ich will beim Geld jetzt nochmal einen anderen Aspekt aufgreifen. Wie finanziert sich denn ein Studierendenwerk? Also wer sind die Geldgeber, die sozusagen euch finanzieren, die euch die Arbeit ermöglichen, die Beschäftigten bezahlen, aber eben auch diese ganzen Angebote, diese vielfältigen, Marco, die du jetzt schon beschrieben hast, wie werden die finanziert?
Sehr umfangreich finanzieren uns unsere Kunden tatsächlich und das sind die Studierenden. Mhm. Um es einzuordnen, wir haben 3 Finanzierungssäulen. Das eine ist der Studierendenwerksbeitrag, den jeder Studi, an einer von uns betreuten Hochschule eingeschrieben ist, pro Semester zahlen muss. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. 86,50 Euro sind das bei uns pro Semester. Die zweite Finanzierungssäule sind natürlich die Einnahmen aus dem, was wir anbieten. Also ein Essen kostet ab 2,99 aufwärts. Die Miete in der Wohnanlage zum Beispiel, die Beratung ist immer kostenlos, aber letztlich da, wo wir etwas verkaufen, nehmen wir natürlich auch etwas ein. Und die dritte Säule ist eine Finanzhilfe vom MWK, vom Wissenschaftsministerium. Das sind knapp 3,4 Millionen im Jahr, die wir pauschal kriegen, unabhängig davon, wie viel Geld wir eigentlich brauchen. Also jetzt mit Inflation beispielsweise kriegen wir trotzdem diese 3,4 Millionen. Die sind auf 5 Jahre festgelegt und die werden zum 01.01.2025 wieder neu verhandelt. Das ist aber nicht gesetzt, dass das mehr Geld wird. Um es einzuordnen, wir haben etwa einen Aufwand von 50 Millionen Euro im Jahr. Und da kriegen wir 3,4 Millionen Finanzhilfe vom Land. Den Rest stemmen wir letztlich aus eigenen Einnahmen und letztlich von den Studierenden. Mhm. Und das System ist tatsächlich nicht auf das ausgerichtet, was letztes Jahr passiert ist mit der Inflation, bedingt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und die Energiekrise. Es hat bei uns letztlich dazu geführt, dass wir deutlich die Mieten angepasst haben, die Essenspreise in den gastronomischen Einrichtungen erhöht haben. Wir haben sogar die Kita-Beiträge erhöht, Studierendenwerksbeitrag angepasst, weil wir einfach gucken müssen, dass Ausgaben und Einnahmen irgendwo in dem Verhältnis sind. Und das Studierendenwerk hat zwar Kurzarbeit unter Corona gemacht, aber als Geschäftsführer habe ich auch veranlassen müssen, dass frei werdende Stellen bei mir im Haus nur im wirklich dringenden Fall nachbesetzt werden. Ich habe in 2,5 Jahren 15% Personal abgebaut. Und das ist nichts, worauf ich stolz bin. Hm. Aber es hat einfach auch für uns einen Kostenaspekt. Und natürlich müssen wir auch aufpassen. Wir können uns nicht alles von Studis holen. Es muss alles im Verhältnis sein. Aber meine Mitarbeitenden, wir haben den Gürtel eng geschnallt. Und das wird teilweise schon auf dem Rücken der Mitarbeitenden jetzt auch tatsächlich gearbeitet. Und wir müssen gucken, dass wir das nicht auf Dauer so durchziehen müssen. Ja.
Ja, vielleicht an euch beide zum Abschluss des Finanzierungsblocks sozusagen nochmal die Frage, was wäre denn politisch sozusagen angesagt, damit diese Situation, die ja finanziell jetzt doch recht eng ist, für die Studierendenwerke besser wird. Und Carla kann ja vielleicht noch auch ergänzen, was aus Studierendensicht da vielleicht anders sein müsste oder laufen könnte, damit die Finanzsituation eben nicht so eng ist. Wer möchte?
Du darfst gerne beginnen. Okay.
Also für die Studis definitiv, ich kann das nur unterstützen. Elternunabhängiges BAföG, eine sichere Finanzierung fürs Studium, dass man sich letztlich mit freiem Kopf aufs Studium fokussieren kann. Definitiv notwendig, da muss noch mehr passieren. Für die Studierendenwerke, also ich kann jetzt nicht einfach nur immer nach mehr Förderung rufen, das ist mir schon klar. Trotzdem ist es so, dass wenn wir unseren sozialen Auftrag erfüllen wollen und die Hürden für einen Eintritt ins Studium niedrig halten, wollen oder niedriger halten wieder können, braucht es mehr Förderung. Beim Wohnanlagenbau müssen die Zuschüsse steigen. Wir brauchen zinslose Darlehen beispielsweise. Für den Betrieb der gastronomischen Einrichtungen braucht es eine höhere Unterstützung. Deswegen muss die Finanzhilfe tatsächlich zuwachsen. Das sind tatsächlich schon Themen, wo wir mehr finanzielle Unterstützung brauchen. Man muss aber wirklich auch, man darf auch fairerweise dazu sagen, dass auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Politik, die Rolle der Studierendenwerke unter Corona deutlich zugenommen, also mehr bewusster wahrgenommen wurde. Wir spüren eine deutlich bessere Unterstützung auch aus der Politik, als es früher der Fall war. Insofern, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, aber das Tempo muss einfach zunehmen. Wir brauchen schnellere Unterstützung. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Das kann man wirklich auch positiv mal festhalten.
Ich würde trotzdem ergänzen, dass aus meiner Sicht junge Menschen und eben damit auch Studierende generell nicht so einen hohen Stellenwert in der Politik haben. Klar, Studierende dürfen inzwischen auch wählen quasi, weil sie ja meistens über 18 sind. Aber grundsätzlich sind die Interessen junger Menschen auf jeden Fall nicht so zentral im politischen Handeln, habe ich das Gefühl, wie die Interessen sehr, sehr vieler anderer Menschen in Deutschland. Klar, weil sie irgendwie als nicht so wichtig vielleicht abgetan werden, weil sie nicht die wichtigste Wählerinnengruppe sind, weil sie natürlich auch nicht so eine große Lobby haben. Also ich glaube, uns muss bewusst sein, dass da eben die Aufmerksamkeit auf dieses Thema noch viel, viel größer werden kann und muss. Und generell, ja, haben wir ja schon drüber geredet, BAföG-Erhöhung wäre super, super wichtig, weil wir ja immer noch in Deutschland einen massiven Bildungstrichter haben, also dass eben sehr viele Menschen, deren Eltern AkademikerInnen sind, studieren, aber dass das total abnimmt, sobald Eltern ArbeiterInnen sind und eben nicht mehr so gut von zu Hause gefördert werden können. Und da muss eben klar sein, es kann nicht davon abhängen, dass man Eltern hat, die einen materiell und vielleicht auch ideell supporten können, damit man studieren kann.
Ja, die Unterstützung, die Schwierigkeiten beim Studieren, das bringt mich jetzt gerade noch auf eine Gruppe, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben in den letzten Monaten, Jahren zunehmend Fluchtbewegungen. Wir haben den Ukraine-Krieg. Ist das aus Studierenden, aber aus Sicht des Studierendenwerks nochmal eine besondere Herausforderung, eine spürbare Herausforderung, dass andere Dienstleistungen, Marco, sage ich jetzt mal, gebraucht werden? Oder auch, dass Carla das Studierendenleben sozusagen schon davon tangiert wird. Das ist ja sicher für alle Beteiligten eine belastende Situation, natürlich in erster Linie für die Flüchtlinge, aber auch für diejenigen, die mit diesen Leuten, mit diesen jungen Menschen dann zusammenarbeiten. Also Carla, ist das an der Uni spürbar? Sind die Menschen, tauchen die dort auf? Oder sind die sogar im schlechtesten Falle von einem Universitätsstudium eigentlich total abgekoppelt?
Ja, also ich habe nicht davon viel bemerkt tatsächlich. Ich glaube, dass es für viele vielleicht auch erstmal schwierig ist, sich überhaupt darauf einzulassen, jetzt irgendwo anders studieren zu müssen. Ich weiß auch, dass viele ukrainische Geflüchtete quasi versucht haben, weiter in der Ukraine zu studieren, dann auch per Online- und Fernstudium. Aber ich habe in meinem Unileben tatsächlich davon nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel aus politischer Sicht gesehen tatsächlich recht schwierig war, weil zum Beispiel viele Medizinstudierende in Hamburg Medizin studieren wollten, eben aus der Ukraine, und dass es da dann Probleme gab mit der Verteilung zum Beispiel auch auf andere Städte. Also ich glaube, dass es einem halt bewusst sein muss, dass es irgendwie in einer Stadt zum Beispiel recht viele Studierende aus der Ukraine gibt, weil es für sie da gute Bedingungen gibt, weil sie da einfacher studieren können oder weil da auch schon irgendwie mit ihnen geflüchtete Menschen sind und ihre Familie und so weiter. Und ich glaube, da muss uns einfach klar sein, dass man das natürlich dann unterstützen muss und nicht die Leute dann noch in andere Städte irgendwohin verfrachtet, weil es da gerade irgendwie 3 Studienplätze mehr gibt. Das ist das, was ich mitbekommen habe.
Wir haben in den Anfängen des Krieges tatsächlich Kontakte mit den Hochschulen gehabt, wo uns geschildert wurde, dass von Partnerhochschulen Studierende sprichwörtlich evakuiert wurden. Da ging es dann um eine kurzfristige Unterbringung. Das hatte zeitlich damals ganz gut, also man kann es positiv sehen, zeitlich ganz gut gepasst, weil einige Studierende den Studienort eben nicht in Stuttgart angetreten haben beispielsweise, dadurch zugesagte Bettplätze frei waren. Dann hat man ein paar Plätze übrig, die wir auch für die ukrainischen Studierenden vergeben konnten. Ansonsten waren wir voll vermietet. Heute, über ein Jahr später, stellen wir letztlich keine wesentlichen Unterschiede fest. Also wir haben sowieso Internationals bei uns, sei es in den Mensen, sei es in den Mensen-Cafeterien. Das ist dann, ich sag's mal, ganz normales Tagesgeschäft, ohne die Dramatik dahinter irgendwie jetzt in Abrede zu stellen. Aber wir kriegen es tatsächlich als Studierendenwerk jetzt nicht besonders mit dem Tagesgeschäft. Das ist vielmehr in den Hochschulen, glaube ich, ein Thema, wo International Offices sich um die Studierenden bemühen und auch wirklich da ganz wesentliche Betreuung noch liefern.
Ich glaube, ich würde auch gerne noch eine Sache ergänzen wollen, und zwar, dass es ja schon so war, dass es zum Beispiel für ukrainische Geflüchtete viel einfacher war, ihr Studium fortzusetzen in Deutschland, als es zum Beispiel für Geflüchtete, sagen wir, aus Syrien oder Afghanistan ist. Ich glaube, da muss man sich eben bewusst machen, dass es da schon auch ein Gefälle gibt irgendwie darin, wie zum Beispiel dann Abschlüsse anerkannt werden, und dass es natürlich eigentlich auf gar keinem richtigen Grund basiert, sondern dass es schön war, dass es für die vielen ukrainischen Geflüchteten möglich ist, aber dass es natürlich für alle anderen ebenso möglich sein sollte.
Und eine Ergänzung habe ich auch noch. Das Studierendenwerk hat einen spendenbasierten Notfonds, und wir haben letztes Jahr eine große Spende bekommen, explizit für ukrainische geflüchtete Studierende, die letztlich dort, also vom privaten Geldgeber, wo finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um den ukrainischen Studierenden da nochmal Hilfe zukommen zu lassen.
Ja, sehr interessant. Lieber Marco und liebe Carla, ihr habt uns heute wirklich einen, wie ich finde, sehr interessanten Einblick sozusagen hinter die Kulissen des Studierens gegeben. Ich danke euch ganz herzlich für eure Beiträge. Ich hoffe, dass unsere Zuhörenden auch diesen Einblick interessant fanden. Ich wünsche dir, Carla, ich wünsche dir, Marco, alles Gute. Und bis bald. Von den Zuhörenden darf ich mich auch verabschieden und hoffe, dass ihr euch auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Hier war Ute Kratzmeier, Referentin der GEW. Und tschüss.
Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bedanke mich auch.